besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind.
1. Mose 26. Isaak.
Isaak. So. Das Kapitel beginnt: Und es entstand eine Hungersnot im Land. Nach der vorigen Hungersnot. Hungersnot auf Hungersnot. Ach, wie bekannt ist das den Männern. Mangel folgt Mangel. Und immer reicht es nicht. Und immer irgendwie zu wenig. Und immer Hungersnot. Und du hast schon nicht. Und dann will die Frau auch noch was von dir. Und dann wollen alle noch was von dir. Und du bist selber so ausgetrocknet. Und die Wüste lässt grüßen. Und Hungersnot ist im Land. Ja, das ist der Klassiker. Hungersnot ist der Klassiker. Es entstand eine Hungersnot im Land nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister. Oh je, dem König der Philister. Natürlich, wenn wir Philister hören, gehen die roten Lampen an. Nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Deine Nachkommen werde ich segnen, werden in und mit deinen Nachkommen werden sich mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Also. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen, meine Gesetze. So blieb Isaak in Gera. So, also mitten in der Hungersnot kriegt er eine riesenfette Bestätigung von Gott. Hast du auch schon mal erlebt? Im dürren Land kommt irgendwie eine Bestätigung von Gott und Gott sagt, doch, doch, bleib mal noch da, halt mal noch durch, halt mal noch aus und das wird noch mal alles gut. Und deine Seele sagt sich, ach, das habe ich schon so oft gehört, ich will nicht mehr vertröstet werden. Ich gehe doch nach Ägypten. Aber er blieb jetzt, Isaak, er blieb in der Hungersnot, jetzt bei den Philistern. Na hurra. Als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester. Hatten wir das nicht schon mal? Genau wie der Papa. Nee, jetzt, ne? Genau dieselbe Geschichte, ha, genau. Es ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön. Ja, also schöne Frauen bringen so gewisse Probleme mit sich, ne? Ja, also er hat es genau gemacht wie Papa Abraham mit Sarah. So, jetzt ist Rebekka dran. Na schön. Da, und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab. Und er sah und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Da rief er Isaak herbei und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaak zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach, was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht? Ich meine, die Philister haben eigentlich Moral, ne? Ich bin erstaunt. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Joi nicht, ne? Also bei manchen Feinden braucht man keine Freunde, ne? Das ist ja erstaunlich. Und Isaak säte in diesem Land und er gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Das ist ein schöner Satz, ne? Also sowas, der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde. Da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Ah, sie haben die Quellen zugeschüttet. Das war eine kluge Idee, in der Hungersnot die Quellen dann noch dicht zu machen. Ne? Die Brunnen, ja, sehen wir gleich, was das für Brunnen sind. Und Abimelech, der König hier, der sagte zu Isaak, zieh weg von uns, du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und sie fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Quelle. Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich die Hirten. Mit den Hirten Isaaks, die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, Zank. Das ist wichtig für uns. Um die nächste Quelle haben sie auch gestritten. Danach hörte es auf. Hatten sie genug für sich. Der Streit hörte auf. Aber immer wenn du anfängst, eine Quelle zu erschließen, gibt es Streit. Das wundert uns, ja. Also wir sind am Anfang unseres Glaubens, wir fangen an, es ist noch alles wüst und es ist noch die Hungersnot und die Welt und alles und wir sind gerade erst jetzt geboren und wir haben keine Ahnung, wie irgendwas geht. Und dann fangen wir an, Dinge zu entdecken. Zum Beispiel haben manche von uns entdeckt, dass ja da steht in Markus 16, und das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Und du hast dir gedacht, ja, wir sind ja die Gläubigen. Ne? In meinem Namen werden sie in anderen Sprachen sprechen und die werden den Kranken die Hände auflegen. Und dann werden die den Dämonen austreiben. Und wenn sie etwas Giftiges trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Schlangen aufheben. Ja, und dann bist du junger Hund, ne? Läufst damit zu deinen Ältesten und in deiner Gemeinde und sagst, hier, wir sind doch die Gemeinde, wir sind doch die Gläubigen. Ja, wo ist denn das jetzt und wann machen wir das denn und überhaupt? Und dann wirst du nicht freundlich angesehen. Was willst du uns eigentlich sagen? Willst du uns sagen, wir sind nicht richtig? Willst du uns ja jetzt Vorhaltungen machen? Warum bist du eigentlich so unzufrieden? Kannst du mal in die Seelsorge gehen? Kannst du dich mal benehmen? Kannst du mal die Klappe halten? Ja? Wir sind die Ältesten und du weißt überhaupt nicht, worüber du redest. Ja, oh. Ne? Und es kann sein, dass du also so wohlmeinend über diese Kraft Gottes gesprochen hast und gefunden hast, ja, da steht doch da, dann kommt der Heilige Geist und die Kraft kommt auf uns und wir werden dann also seine Zeugen sein und dann werden diese Zeichen uns ja folgen. So, steht ja da, ne? Wir sollen ja, uns wurde gesagt, wir sollen die Bibel glauben. Ja, jetzt glauben wir die also und jetzt finden wir dann solche Dinge und dann gibt es Streit. Und du kriegst schwer eins drüber, ne? Weil du meinst, man müsste das jetzt irgendwie ernst nehmen. Und es gibt Ärger und du weißt gar nicht warum und du fühlst dich echt ganz schön zurückgewiesen. Ist es nicht so? Josef, typisches Beispiel, Josef. Ging es nicht schon wieder um eine Hungersnot? Ja, es ging um eine Hungersnot. So, jetzt wird gebetet. Herr, hilf uns, Herr, hilf uns. Und es wurde gebetet. Jetzt kommt die Lösung in einem Traum zu Josef. Der war 17. Einer aus der Jugend. Also das glauben wir ja nicht, dass Gott das so macht. Ne? Also wir haben schon so unsere Vorstellungen, wie Gott unsere Probleme löst. Das geht alles über den Patriarchen, ne? Also über den Dings da hier, den 17-Jährigen. Hallo. Und dann hat er dann so Größenträume, ja, dass sie alle vor ihm beugen. Und ja klar. Ne? Ja, das glauben wir. Und dann geht er hin und erzählt seinen Traum. Und die Brüder sind nicht amused. Ne? Also die Brüder finden das überhaupt nicht gut, ne? Und sie nehmen Anstoß an ihm. Sie sagen, was willst du überhaupt? Willst du sagen, wir werden uns noch alle vor dir beugen oder was? Und sie sind sauer darüber. Aber zufälligerweise war der Traum von Gott. Bei dem aus der Jugend. So, er träumt die Lösung, die Gemeinde lehnt die Lösung ab. Der falsche Mann hat den richtigen Traum. Ja, und so geht es dir auch. Du hast einen Traum und dann blauäugig und naiv erzählst du dann jetzt deinen Traum. Ne? Und dann, ja, was willst du uns damit eigentlich sagen? Und ja, dann wird das also auseinandergenommen, dein Traum. Und hinterher hast du keinen Traum mehr. Hinterher wirst du in die Sklaverei verkauft oder ich weiß es nicht, du wirst irgendwo also. Und dieses wiederholt sich immer wieder. Du fängst an, die Quellen Gottes für dich zu erschließen. Du findest Wahrheiten und es gibt Ärger. Zum Beispiel auch ein sehr typisches Beispiel. Du liest weiter in der Bibel und stolperst über den fünffältigen Dienst. Bist du schon mal drüber gefallen? Fünffältiger Dienst, ne? Und dann liest du dann also, es muss dann die Apostel geben und es muss dann also die Propheten geben und es soll die Hirten auch und die Lehrer und die Evangelisten. Und diese fünf sind der Gemeinde gegeben und dadurch wird sie in die Reife gebracht und aufgebaut und kommt in ihre volle Mannesreife und in ihre volle Statur. Und dann guckst du in deine Gemeinde und denkst dir, ja, aber da sind ja gar keine fünf. Ich kenne das ja eigentlich gar nicht da, aber da steht doch. Genau. Und du stellst fest, unsere ist nicht fünffältig, sondern einfältig. Wir haben alles reduziert, runter auf den Pastor und dann fehlt das andere. Glaubt ihr, der fünffältige Dienst sind fünf Quellen? Fünf Quellen, schon wieder, nochmal fünf Quellen. Oh wow. Na. Und wenn du diese Dinge erlebst, wenn du das Apostolische erlebst, ist es für dich eine mächtige Quelle. Es baut dich auf. Das ist ja auch der Sinn, ne? Dass die Gemeinde dadurch aufgebaut wird. Die Gemeinde sind wir. Die Gemeinde ist nicht die Organisation, die aufgebaut wird. Die Gemeinde sind wir, die aufgebaut werden. Wir werden dadurch stark. Wollen wir? Ja, wir wollen dann, ne? Und denken uns, eigentlich müsste es diese fünf Zugkräfte geben. Eigentlich bräuchten wir doch alles fünfe. Und wenn du dich an den Heiligen Geist wendest und sagst, oh Heiliger Geist, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja diese gar nicht. Und dann habe ich das meinem Pastor erzählt, er war nicht amused. Und die Brüder waren auch nicht amused. Ne? Bist du denn unzufrieden mit der Gemeinde? Bist du denn mit dieser Hungersnot nicht zufrieden? Bist du denn nicht mit diesem Mangel vertraut? Bist du denn nicht jetzt demütig geworden? Und hast endlich begriffen hier, das ist so und das muss so sein. Wir haben das noch nie anders gehabt. Ja, aber der Heilige Geist will jeden von uns mit diesen fünf Dimensionen vertraut machen, oder nicht? Ja, das will der, unbedingt, steht ja da. Also wird er dich, wird dir Dinge zeigen, die nicht innerhalb der Gemeinde sind, weil sie da eben nicht sind. Ne? Die Gemeindegrenzen interessieren den Heiligen Geist überhaupt nicht. Den interessiert, dass wir aufgebaut werden. Finde ich gut. Und also wird er dich irgendwie in Kontakt bringen mit der Dimension des Prophetischen, mit der Dimension des Apostolischen, mit der Dimension der Lehre, mit der Dimension des Evangelistischen. Er wird dich mit diesen Dingen in Kontakt bringen, damit du Erfahrungen damit machst, damit du das erlebst, wie diese Kraft ist. Ich war in der Baptistengemeinde, ganz früher mal, Baptistengemeinde, da gab es einen Evangelisten. Oh. Und so im Windschatten von so einem Evangelisten geht das Evangelisieren ja auch viel einfacher. Ne? Das ist also sagenhaft. Ne? Wenn so diese Salbung, diese evangelistische Salbung da ist, die ist ganz anders wie die pastorale Salbung. So, und dann bekehren sich die Leute scharenweise. Du weißt gar nicht, was geschieht. Wie geht das? Wie ist das? Das ist also ganz toll. Ne? Ja, und so müssen wir also diese Erfahrungen machen und der Heilige Geist bringt uns auch irgendwie in Kontakt damit. Heute ist es ja auch viel einfacher durch das Internet und durch viele Dienste, die alle kommen, auch nach Deutschland, Konferenzen hin und her, dies und das. Aber es kann sein, dass es Ärger gibt. Warum fährst du dahin? Was willst du? Warum bist du unzufrieden mit der Gemeinde? Warum bist du, du sollst hier, ne? Das muss alles hier sein, hier musst du bleiben. Und dann wird gestritten darum, ja, und vielleicht gibt es auch dieses überhaupt nicht mehr mit diesem fünffältigen Dienst und wir haben ja jetzt die Bibel und wir brauchen das auch nicht mehr und das ist Prophetie genug da drin und dann wirst du gewarnt, ne? Es gibt ja auch falsche Propheten, es gibt auch falsche Apostel und tatsächlich gibt es auch falsche Lehrer, das gibt es tatsächlich alles, ne? Und ja, und dann gibt es also Ärger um die Quellen. Denn ich glaube, das Apostolische ist eine mächtige Quelle, das Prophetische, die Lehre, alles das sind mächtige Quellen, aus denen wir trinken könnten. Amen. Und so, und dann glücklicherweise war also dieser Isaak so klug, dass er sagte, nun gut, lass uns mal weiterziehen. Vielleicht graben wir noch mehr Brunnen aus. Da stritten sie also und er gab dem Brunnen diesen Namen. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, auch um den stritten sie. Dem gab er den Namen Sitna. Sitna heißt dann hier Anfeindung, Anklage. David, auch gutes Beispiel, ne? Der kleine David kommt auf den Kriegsschauplatz. Ne? Die Brüder sind nicht amused. Dass er meint, ja, wir müssen doch mal was tun gegen den Feind, wir müssen doch mal was tun gegen den Goliath. Ne? Wir müssen doch mal was tun gegen diese Einschüchterung, die auf der Gemeinde liegt wie eine Decke. Ja, und dann sind die erzürnt. Und er brach von dort auf und er grub noch einen anderen Brunnen. Um den stritten sie sich nicht. Ah. Da gab er ihm den Namen Rechobot und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Gute Aussage, ne? Jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschaffen. Wir werden fruchtbar sein im Land. Und dann zog er von dort hinauf nach Beersheba und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren und meines Knechtes Abraham willen. Und der baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an, schlug sein Zelt dort auf. Die Knechte Isaaks gruben auch dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm aus Gera mit seinem Freund Ahuzat und seinem Heerobersten Pichol. Da sagte Isaak zu ihnen, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Da aber sagten sie, wir haben deutlich erkannt, dass der Herr mit dir ist. Die Philister. Gute Philister. Wir haben erkannt, dass der Herr mit dir ist. Und wir wollen, das geht noch weiter. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts tust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen haben, naja, und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Ich glaube, da haben sie schon den richtigen Herrn gemeint. Ein Gesegneter des Herrn. Oh, ist das schön? Da machte er ihnen ein Essen. Oh, ist das schön. Und sie aßen und tranken. Die Feinde und die Freunde aßen und tranken jetzt zusammen. Und sie standen früh am Morgen auf, schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaak sie. Sie gingen in Frieden von ihm fort. Und es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten. Und sie sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er ihn Sibea. Und daher lautet der Name der Stadt bis heute Beersheba, Schwurbrunnen. Ja, also das ist ja doch mal interessant, ne? So. Wenn du aufhörst zu streiten, wenn du aufhörst, um diese Sachen zu kämpfen und ich habe doch Recht und das steht doch da und wenn du die Kämpferei aufhörst, wird Gott dich weiterführen und wird dir weitere Quellen offenbaren, die für dich sprudeln und die für dich Wasser geben und du wirst in diesem Segen zunehmen. Und wenn du dann in dem Segen zunimmst, wenn die Kraft in deinem Leben offenbarer wird, wenn die Frucht kommt, wenn du reich und noch reicher und sehr reich wirst, dann werden die Brüder kommen und sagen, wir waren doch immer gute Freunde. Und wir haben doch auch immer für dich und überhaupt. Ne? Also dann kommen die wieder und dann wollen die alle Frieden mit dir schließen. Weil jetzt sehen sie die Bewährung, jetzt sehen sie, oh, du hattest vielleicht doch recht. So, dein Leben ist reich geworden und dein Leben ist stark geworden und hat sich entfaltet. Der Herr hat dir weites Land gegeben. Schön, ne? Und so ist das immer. Also am Anfang natürlich sagen die Leute auch, ja, dann zeig mir mal die Frucht von dem Ganzen, was du uns da sagst. Aber du hast die Frucht noch nicht. Das kommt erst noch. Die Frucht ist nicht am Anfang, die Frucht ist am Ende. So. Und dann sagen, dann entdeckst du neue Dinge, dann entdeckst du Prophetie, dann stehst du naiv auf und erzählst der Gemeinde irgendeine Prophetie. Ich erinnere mich an eine so eine Frau, die stand dann in der Gemeinde auf und sagte, also ich sehe die Gemeinde wie eine verhungerte Braut. Und sie dachte, das ist wirklich gut, das ist ja auch so, ne? Die Ältesten waren nicht amused. Die Brüder fanden das nicht toll. Ne? Und die haben gesagt, rede nicht mehr, bis wir das geprüft haben. Nach ein, zwei Jahren war die Prüfung noch nicht abgeschlossen. So lange hatte sie also schon zu schweigen. Oh. Das ist so krass. Ne? Und das ist dann bitter, wenn man zum Schweigen verdonnert wird. Aber dann, wenn unser Gebet und wenn unsere Gruppe und wenn die Dinge dann anfangen, prosperous zu sein, so aufzugehen und die Dinge werden gut und die Dinge haben Kraft und die Dinge mehren sich, dann kommen die Brüder wieder und sagen, also jetzt sehen wir doch, dass du ein Gesegneter des Herrn bist. So, dann sehen die das und dann glauben die das. Am Anfang glauben die das nicht und die sehen das nicht. Und es ist bei uns allen immer die gleiche Geschichte. Ne? Da ist in Fragestellung, ja, wollt ihr wirklich? Und also, was, das werdet ihr doch nie hier hinkriegen und überhaupt, das geht doch gar nicht. Ne? Und du, aber der Herr hat uns das gesagt. Das kann ja jeder behaupten und überhaupt. Aber dann nachher, wenn es funktioniert und das Haus wird immer besser und die Finanzen und alles und dann funktioniert das. Dann kommen die Brüder wieder und sagen, ja, wir haben immer an die Sache geglaubt. Ne? Und wir, ne, wir sind ja auch alte Freunde und wir. Und also jetzt wollen wir doch eigentlich auch mal gerne mitmachen. Und da müssen wir immer durch. Am Anfang kommt so eine Phase, es gibt Ärger und du gehst diesen Weg so einsam und alleine und du denkst dir, Mensch, bin ich verrückt oder sind die anderen verrückt? Ich meine, Gott hat mir das doch gesagt und die anderen sagen, nee, das hat er dir nicht gesagt und das ist vom Teufel und ach, du ahnst es nicht, ne? Und also dann Verwirrung hin und her und da musst du nicht liegen bleiben. Also viele Männer bleiben dort stecken, ne? Werden bitter. Das ist hart, es ist auch hart. Es ist richtig hart. Und damit haben viele nicht gerechnet. Die haben sich gedacht, ich gehe in die Gemeinde, das ist der Himmel. Das ist der Hort des Friedens. Ne? Und da in der Gemeinde fliegen die Pfeile. Du musst schon mal aufpassen. Ne? So ganz ohne Rüstung kann man nicht in die Gemeinde gehen. Ne? Da würde ich dir nicht empfehlen. Muss schon gut gerüstet sein. Ne? Sonst auf einmal trifft dich der Pfeil der Brüder. Und du machst so diese Judas-Erfahrung, ne? Eigentlich die Leute, mit denen du vertraut bist und die so gut sind. Und auf einmal rammt dir einer von denen das Messer in den Rücken. Und du denkst dir, was ist denn das jetzt? Und Jesus sagt, ja, ja, Junge, ne? Du weißt ja, Judas. Bei manchen Freunden braucht man keine Feinde. Bei manchen Feinden braucht man keine Freunde. Die Dinge sind nicht, wie sie aussehen. Alles ist ganz anders. Das ist für uns dieser Realitätsschock. Wir merken, ja, es ist doch nicht hier so der Ort des himmlischen Friedens, ne? Sondern hier ist ein Krieg in der Gemeinde. Es geht um fundamentale Dinge, ne? Zum Beispiel, wird der fünffältige Dienst oder wird er nicht? Glaubt ihr, die Gemeinde kann ohne? Glaubt ihr, die Gemeinde ist überhaupt die Gemeinde ohne das? Ja, wie kann sie? Es ist doch gar nicht vorgesehen. Und wir haben einfach gesagt, jo, wir lassen eben mal 4 davon weg und nennen uns trotzdem Gemeinde. Wir machen das eben anders. Und der Herr soll es segnen. Ich meine, wer richtet sich hier nach wem? Er sich nach uns oder wir uns nach ihm? Also wir finden, Gott kann sich nach uns richten. Wir haben hier das Sagen. Und der Herr kann uns doch segnen. Das kann der doch tun. Und der Herr sagt, ja, ja, das würde ich schon tun. Ne? Hier, fünffältiger Dienst, wäre schon mal ganz gute Segensquellen. Ne? Aber so wir sind, das ist also ganz seltsam, dass die Gemeinde in so einer Widerspenstigkeit gegen Gott ist. Ich weiß auch nicht, das ist also ganz komisch, dass das so ist und immer wieder ist dieser Konflikt da. Und du siehst es eben auch bei Israel. Das ist immer wieder dieses, nein, wir machen das anders. Nein, wir wollen das so machen. Nein, wir wollen den König haben. Nein, nein, nein. Es ist, anstatt einmal auch mal Ja zu sagen. Ja, Amen. Statt Ja, Aber. Haben manche gesagt. Ja. Aber wichtig für uns. Gott möchte uns diese Quellen erschließen. Es kann sein, wir haben über Quellen geredet, zum Beispiel der Berg Gottes. Jetzt gehst du vielleicht in deine Gemeinde und sagst, ja, ja, der Frank, der hat gesagt, der Berg Gottes. Und die Gemeinde, hä? Was für ein Berg? Und die Stadt, hä? Die Stadt? Wie jetzt? Und die Engel, ach ja, nee, jetzt komm, ne? Das ist ja viel zu gefährlich. Der Teufel verstellt sich ja schließlich als ein Engel des Lichts. Lass bloß die Finger von den Engeln! Und dann, oh, dann geht das eine von diesen Quellen nach der anderen, wird dir schwermadig gemacht. Ne? Und dann wird die Hungersnot dadurch so aufrechterhalten. Und das Land bleibt dürr, weil die Quellen irgendwie, ja, die werden dir so zugeschüttet. Wer ist jetzt der Feind? Also das ist sehr verwirrend, oft sehr verwirrend. Und so. Aber damit haben wir zu tun. Und wir wollen, wie Isaak, würde ich vorschlagen, dass wir beherzt und nüchtern weitergehen und eine Quelle nach der anderen erschließen. Wir erschließen die Quellen, auch den fünffältigen Dienst ist das Gleiche. Vielleicht stehst du davor und fragst dich ja apostolisch, was soll das denn sein? Aber wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, wenn du darüber betest, wenn du nachfragst, wenn du es wissen willst, dann wird der Heilige Geist anfangen, dir das aufzuschließen. Der Brunnen, das Zugeschüttete wird wieder aufgegraben. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Die Dinge sind sehr verschüttet. Also ich habe zum Beispiel, um überhaupt eine Idee darüber zu kriegen, was denn apostolisch sein soll und was das denn heute noch, ob es das noch gibt und was das überhaupt ist, das hat lang gedauert. Ne? Ich musste richtig graben. Ne? Das hat sich mir nicht durch ein Gebet erschlossen. Und dann kamen viele Predigten und dann hat Gott mich da richtig tief reingeführt. Macht er mit jedem von uns. Er führt uns mal tief hinein. Am Ende denkst du noch, ich bin einer. Aber dann führt er dich weiter zu der nächsten Dimension. Und dann geht alles um Prophetie. Und am Ende denkst du, also vielleicht bin ich ja ein Prophet. Aber dann geht's in die Lehre, tief in die Lehre. Und am Ende denkst du, na, also vielleicht bin ich ein Lehrer. Und dann geht's zum Evangelisten. Und also so, du machst eine tiefe Erfahrung mit diesen Dingen, sodass sie für dich wirklich fließen und du dieses Wasser trinken kannst, das Apostolische und das Prophetische. Und diese Dinge sind dir vertraut und du weißt, wie sich das anfühlt und wie das ist, wenn das auftaucht. Es gibt eine Episode, da heißt es dann in den Evangelien, wo die Pharisäer alle gekommen waren zu Jesus, um ihn zu hören, um ein Wort zu erhaschen, mit dem sie ihn anklagen könnten. Eine schwierige Zuhörerschaft. Oh Mann. Wenn du Leute sitzen hast, die nur warten, dass du was Falsches sagst. Um ihnen einen Gefallen zu tun, sagst du was Falsches. Die sind zufrieden und gehen. Kann man weitermachen. So ist das manchmal. Ne? Gott ist da ganz, wenn sie das haben wollen, bitte. Naja, jedenfalls, und dann waren die da und es stand dann draußen vor der Tür eben diese Freunde mit diesem Gelähmten. Ne? Und die kamen gar nicht rein. Es war schon, die Plätze waren von den Pharisäern alle besetzt, die haben auch keinen Platz gemacht. Die dachten sich, wir sind jetzt hier. Ne? Und die Laien können draußen bleiben. Und dann waren die also unverschämt, haben das Dach abgedeckt. Ich meine, schweren Schaden angerichtet und die Versicherung, also alle Probleme gemacht ohne Ende. Und dann steht, da war die Kraft des Herrn, um zu heilen. Und da war die Kraft des Herrn, um zu heilen. So, jetzt sitzen die Pharisäer, wollen die Predigt hören, damit sie dann Jesus hinrichten können. Draußen ist der Kranke, für den die Kraft da, wahrscheinlich da ist, um ihn zu heilen. Und ich habe mich an der Stelle oft und oft gefragt, würde ich das bemerken, dass da die Kraft ist, zu heilen? Man muss doch eine Erfahrung gemacht haben, um zu spüren, oh, das ist die Kraft. Wir haben in den Gottesdiensten manchmal so ganz allgemein so das Empfinden, da ist so irgendeine Kraft. Ne? Aber wofür jetzt genau, das ist uns ja nicht so klar. Ne? Und das wird differenzierter und irgendwann merken wir, oh, das ist die Kraft, um zu heilen. Und das andere ist die Kraft, um zu prophezeien oder um etwas anderes zu tun. Das wird differenzierter. Aber ich habe immer wieder mich gefragt, würde ich es merken, dass die Kraft da ist, um zu heilen? Würde ich mein Konzept zur Seite legen? Würde ich den Gottesdienst unterbrechen? Würde ich sagen, liebe Leute, jetzt ist was anderes? Könnte ich das? Und würde die Gemeinde mitmachen oder sagen, aber halt mal, wir können doch nicht jetzt einfach was anderes machen. Aber das ist, wie die Kraft da ist, wie die Quelle fließt, wie die Dinge kommen, wie in Wellen, um dein Land zu bewässern. Und natürlich hinterher, wenn es geklappt hat, und der Gelähmte, der durchs Dach das Dach ruiniert hat, der ist dann tatsächlich aufgestanden und dann geheilt nach Hause gegangen. Okay, ich meine, dann hast du gewonnen. Dann sind die Brüder, okay, also jetzt müssen wir doch akzeptieren. Das war schon eine tolle Sache, ne? Wir wissen zwar immer noch nicht so, ob das richtig ist, ne? Aber naja, ist schon, also schon was passiert. Toll. Ist bei uns noch nicht passiert. Ja, so geht das. Gut, also wisst es. Für uns alle ist der Weg, dass Gott uns Kraftquellen gibt. Er führt uns zu Quellen. Die Quellen, viele Quellen sind zugeschüttet. Viele Quellen werden bewacht von Brüdern und Nichtbrüdern. Und so. Und du musst da dran kommen und diesen Brunnen wieder ausgraben. Und manche Brunnen, manche Quellen, habe ich festgestellt, wenn man die ausgräbt, ist das eine. Aber dann kann man die noch so ausmauern. Habt ihr mal so einen Brunnen gesehen, tief, 6, 7, 8, 9 Meter tief ausgemauert? Bei manchen denkt man sich, Mann, wer hat das hingekriegt? Wer hat das gemacht? Ne? Was für ein Bauwerk. Ne? So ein Schacht da wirklich auszumauern. Und also Wahnsinn. Ne? Und in dieser ganzen Ausschachtarbeit sieht man oben gar nichts. Da ist nur Dreck, der rausgegraben wird. Und dann die Steine rein und dann wird das ausgemauert. Und in dieser ganzen Prozess dieses Brunnenbauens sieht man an der Oberfläche gar nichts. Und die Brüder sagen, was macht ihr? Wir wollen Ergebnisse sehen. Was grabt ihr denn da rum? Und was braucht ihr so viele Steine? Und das kostet doch was. Und so. Aber wenn der Brunnen dann gebaut ist, dann kommen sie mit ihren Eimern und sagen, dürfen wir auch was von dem Wasser haben? dann finden sie das gut. Aber viel dieser Arbeit, dieser fundamentalen Arbeit, das ist ganz im Verborgenen. Ne? Im Verborgenen, das sieht man gar nicht. Ne? Das wird man mal noch sehen. Aber erst gräbst du und baust du und mauerst du und so werden die Quellen wieder gesichert und die werden fließen. Und dann wirst du reich und dann wirst du sehr reich und dann wirst du überreich. Und dann werden die Brüder kommen und sagen, also eigentlich, ne, finden wir jetzt schon gut, was du machst. Und auf einmal wollen sie Frieden mit dir schließen und sagen, komm, wir sind doch immer beste Freunde gewesen. Und dann sagst du, okay, ist gut. Vergeben und vergessen. Die Fülle, hört euch das an, die Fülle ist ein Schlüssel zu Einheit. Ohne Fülle ist Konkurrenz. Aber wenn die Fülle kommt, hört die Konkurrenz auf, ne? Das ist wie der große Fischfang. Die vielen Fische, man braucht die Konkurrenz, weil es ist zu viel. Man hat Überschuss, überfließend. So, wenn der Überfluss kommt, hört der Streit auf. Man kämpft nicht mehr um die Ressourcen. Es ist ja überreichlich da. Das ist ein Schlüssel zu Frieden. Es ist ein Schlüssel dazu, ne? Weil dann hört das auf, dass man kämpft und streitet. Ja, ich will auch noch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Aber wenn da 20 Kuchen stehen, hallo, musst du dir dann ein Stückchen Kuchen sichern? Es ist ja lächerlich. Aber wenn da ein Kuchen ist für 500 Leute, ja, dann ist es schon schwierig. Ne? Aber wenn da die Fülle ist, wenn viel ist, wenn es reichlich ist, dann hört der Streit auf. Man kämpft nicht mehr um ein Pöstchen und um irgendein bisschen was zu kriegen und zu erhaschen und auch noch, ich muss auch noch was abkriegen und versuchen noch ein bisschen Karriere in der Gemeinde zu machen, ein paar Leute wegzubeißen und dann werde ich den Posten kriegen und dann werde ich mal, hallo. Das ist Mangeldenken, die Leute sind voller Mangel, die werden bissig. Aber wenn deine Weide grün ist, dann musst du niemanden mehr fressen, weil du ja so hungrig bist. Dann kannst du wie ein Schaf werden, vom Wolf zum Schaf, durch die Fülle. Weil du hast reichlich, du kannst friedlich werden. Ne? Da nimmt dir niemand was weg. Und wenn er wegnimmt, das macht dir nichts. Ist das schön oder ist das schön? Das ist ja wieder, ne? wenn der, stell dir vor, der Apfelbaum, der noch klein ist, dann bringt er 3, 4 Äpfel. Und du denkst dir, oh, die behalte ich aber für mich. Ne? Und dann wird er groß und dann hat er 400, 500 Äpfel. Und du denkst dir, wem kann ich die geben? Wohin damit? Und dann wird er noch größer, dann sind es 1000. Du denkst dir, Hilfe. Das ist der Weg, den wir gehen, Quellen erschließen. Wir haben geredet, Hebräer 12, 22, über Quellen. Ja. Ja. Also schon, vielleicht ist es, dass ich den Namen gebe, ist meine Quelle. Für mich ist das das. Nee. Ja. Wir würden auch unsere Gemeinde nicht Streiten nennen. Ne? Ich bin in der ESEC-Gemeinde. Besser in der Beersheba-Gemeinde. Ne? Ja, gut. Ja, ich hoffe, das, was ich gesagt habe, macht euch Hoffnung. Dass viele Quellen da sind, so viele Quellen. Ne? Auch der fünffältige Dienst. Ne? Es gibt immer neue, immer weitere Quellen und du wunderst dich und denkst dir, wie konnten wir nur in der Hungersnot hängen? Wie konnten wir nur so ärmlich sein? Warum haben wir in der Gemeinde gesessen und hatten das Gefühl, wir haben nichts? Wie waren wir so trocken? Keine Kraft. Wie konnte das sein? Die Bibel ist voll mit Quellen. Und wir stehen daneben und genau. Ist das Epheser 4 oder was? Epheser 4 würde ich mal annehmen. Epheser 4, der fünffältige Dienst. Also nicht Epheser 5, der vierfältige Dienst, sondern Epheser 4, der fünffältige Dienst.